regelmäßige Bewegung immer wieder ein absoluter Gamechanger auch für unsere Darmflora und Entzündungen.
Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
Hallo Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast Da geht noch was. Wir reden heute über ein Syndrom, da scheiden sich die Geister. Mythos oder echt? Wir schauen genau hin. Felix, schnall dich an. Was wäre, du hättest ein Loch im Darm und wüsstest es gar nicht?
Ja, also das Loch ist natürlich jetzt in unserer Vorstellung erstmal sehr, sehr groß, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
Aha.
Auf den durchlässigen Darm oder das Leaky Gut Syndrom, wie es in der Fachwelt heißt, gell?
Oh, du bist bestens informiert. Mhm. Genau, es wird ein bisschen delikat, das Leaky Gut Syndrom. Ich glaube, nicht nur du, sondern viele haben schon was davon gehört und übersetzt. Ganz klar, der durchlässige Darm, also der löchrige Darm. Und Achtung, das ist ein Begriff aus der alternativen Medizin. Und deswegen geht es so ein bisschen hin und her. Wir müssen nämlich einschieben, die Theorien, die damit einhergehen, die sind nicht alle wissenschaftlich gesichert. Und da wird es ja immer interessant, weil sich die Geister wirklich scheiden, ne? Also du hast von gehört, aber du kennst wahrscheinlich niemanden, der das hat, oder?
Ach naja, also ich glaube, wenn man sich die Statistik anguckt, gefühlt jeder Dritte hat das irgendwie. Natürlich in verschieden starker Ausprägung. Und da werden wir bestimmt von dir heute mehr erfahren. Es hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, was wir da oben reinwerfen, womit unser Darm also den ganzen Tag zu tun und zu kämpfen hat und was er eigentlich braucht, um eben dicht zu sein, beziehungsweise, aber auch das wirst du gleich erklären, ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen, aber in meinem Verständnis ist ja der Darm kein wasserdichter Schlauch, sondern logischerweise hat er eine Membran, die das, was gut ist, was unser Körper braucht, in den Blutkreislauf, in den Körper bringt. Wenn das aber eben gestört ist, diese Membran, dann sind die Löcher da drin sozusagen so groß, dass eben auch Dinge in den Körper kommen, die da vielleicht nicht rein sollten. Bakterien, Keime, Viren und so weiter. Und das finde ich einen super spannenden Punkt. Insofern hilf uns. Wahrscheinlich haben das viel mehr Leute als wir denken, oder?
Ja, vielleicht. Und dass es nicht ganz oder zu 100% wissenschaftlich gesichert ist, hat uns ja noch nie gestört, ne? Um da genauer hinzuschauen.
Nö, aber ich finde, um das auch nochmal vorwegzunehmen, du hast natürlich recht, in der Schulmedizin ist das so noch nicht als Krankheitsbild definiert, das ist wohl so. Aber ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung, jeder, der sich mit diesem Darm- und Gesundheitsthema ein bisschen beschäftigt hat in den letzten Jahren, der ist mehrfach über Leaky Gut-Syndrom gestolpert. Also ich glaube schon, dass das ein Begriff ist, der auch in der Wissenschaft eine hohe Relevanz hat und viele Leute eben betrifft und dadurch auch viele interessiert.
Und wer weiß, vielleicht hilft es ja der einen oder dem anderen heute, ja, ein paar Symptome im eigenen Leben, am eigenen Körper zu hinterfragen und zu überlegen, klingt das irgendwie bekannt vor oder könnte ich da mal in diese Richtung denken? Mhm. Also hier wird eine erhöhte und krankhafte Durchlässigkeit der Darmwand beschrieben, ja. Dadurch sollen dann Bestandteile der Nahrung unverdaut durchlaufen, aber auch Gifte und Bakterien, und zwar durchlaufen heißt in die Blutbahn gelangen. Mhm. Und das an sich klingt nicht gut. Das ist etwas, was wir spontan instinktiv für nicht gut halten.
Nee, das finden wir definitiv nicht gut. Was sind denn so die klassischen Symptome? Also wie kann ich merken, oh, vielleicht habe ich Leaky Gut?
Es gibt Symptome, aber auch chronische Krankheiten, die darauf schließen lassen. Mhm. Generell Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ja, egal in welche Richtung. Autoimmunerkrankungen, dazu gehört natürlich auch Rheuma oder auch sowas wie Hashimoto. Chronische Müdigkeit, auch das ist ein Symptom, da kann man ja in tausend Richtungen schauen, aber gut zu wissen, hier könnte das auch der Fall sein. Hauterkrankungen, das finde ich sehr spannend, sowas wie Akne oder auch Ekzeme. Hattest du schon mal ein Ekzem?
Glücklicherweise nicht, aber ich weiß, es ist sehr unangenehm und viele Leute kämpfen damit. Spannend, dass das also nicht nur ein Hautthema im klassischen Sinn ist, sondern ein Darmproblem sein kann. Interessant.
Irre, ne? Ja.
Ja, irre.
Und auch Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen. Also das, worüber wir in der Folge über mein neues Buch Hot Stuff gesprochen haben, ja, Brain Fog also. Da oben ist einfach irgendwie nicht mehr alles klar. Du weißt gar nicht mehr, wovon du sprichst. Also, wir schauen jetzt einfach mal, was sagt denn die Wissenschaft, ja? Was meldet die denn? Also, in der Schulmedizin, hast du gerade gesagt, ist dieser Begriff nicht anerkannt. Es gibt eben auch keine entsprechende eigenständige Diagnose. Das heißt, es gibt keine, ja, wie soll man sagen, standardisierte Definition, ja, und deswegen gibt es auch keine Diagnose und irgendwelche Maßnahmen, die man einleiten würde. Die Beweislage sagt nämlich, es ist zwar in der Medizin bekannt, dass die Darmbarriere bei bestimmten Krankheiten durchlässiger sein kann, aber die Schlussfolgerung, dass das eine Ursache für viele andere Symptome sein soll, das ist nicht bewiesen, sagt die Wissenschaft. Und diese anderen Krankheiten wären sowas wie Morbus Crohn. Meine Fresse, das ist so eine unangenehme Erkrankung. Ich kenne zwei Frauen, die das haben. Das kann so schmerzhaft sein, dass man da durchaus mal nachts aufwacht und ins Krankenhaus sofort muss. Oder auch sowas wie Zöliakie, die Glutenunverträglichkeit oder auch eine Sepsis, eine Blutvergiftung.
Gibt es denn irgendetwas, Anastasia, was wissenschaftlich gesichert ist?
Nicht viel. Aha. Es gibt Tier- und Zellstudien und die zeigen, dass bestimmte Ernährungs- und auch Umweltfaktoren die Darmdurchlässigkeit beeinflussen können. Da kommen wir natürlich gleich noch drauf, ja. Und es gibt auch eine offizielle Kritik, so ganz allgemein formuliert. Der Begriff wird ja in der alternativen Medizin oft verwendet. Also ich habe das auch schon bei einem Heilpraktiker gehört, aber eben auch von Anbietern, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Ja, und beide, sowohl die alternativen Mediziner als auch diese Produzenten, argumentieren ohne wissenschaftliche Grundlage. Das ist so der Hauptkritikpunkt der Wissenschaft. Dann gibt es viele kommerziell, also verkaufte Tests und auch Therapien, die auf diesem Konzept beruhen, aber eben auch die Beweise fehlen. Und Patienten mit ganz echten Beschwerden, also zum Beispiel Morbus Crohn, ja, die werden dann eventuell fehlgeleitet. Mhm. Das soll die Kritik sein, die Gefahr, die besteht. Und daraus könnte man jetzt ein Fazit ziehen. Das Leaky Gut-Syndrom so oder so macht biologisch auf jeden Fall Sinn, aber wird es in der medizinischen Behandlung bisher so nicht geben und ist nach wie vor umstritten. Mhm. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Man hat ja auch immer so ein eigenes Bauchgefühl. Also ich halte das durchaus für möglich, wenn man sich gleich mal anschaut, welche Nahrungsmittel da zu vermeiden wären oder leider da Schaden anrichten.
Also ich glaube schon, dass das Leaky Gut-Syndrom existiert und ich glaube auch nicht, dass es irgendeinen Arzt gibt, der das bestreitet, sondern die Frage ist eben die Definition. Ja, die Schulmedizin sagt, es ist kein offiziell anerkanntes Krankheitsbild. Die beschreiben das eher als ein Syndrom eben, als einen Effekt. Aber wie man das auch beschreibt, am Ende gibt es das, viele Leute haben das und ich bin sicher, es gibt viele Interventionen, die man betreiben kann, um es zu verbessern.
Genau, eine gestörte Darmbarriere, da würde niemals ein Arzt sagen, das existiert nicht. Doch, genau. Doch, ne? Genau. Es ist halt das Wording, die Definition und wie man das einstuft. Mhm. Ja, da können wir uns natürlich jetzt wieder an die Folge erinnern, die wir über die Darmflora gemacht haben, eine gesunde Ernährung. Ja, eine gut aufgestellte Darmflora und generell ein gesunder Lebensstil unterstützen einfach generell die Darmgesundheit und dann natürlich auch diese Durchlässigkeit vergrößern oder verkleinern. Das macht ja völlig Sinn. Also es ist ja unser gesunder Menschenverstand. Aber eben viele Versprechen in diesem Zusammenhang könnten stimmen, könnten nicht stimmen. Deswegen sollte man da so ein bisschen aufpassen, ob da jetzt Leute nur dein Geld wollen oder wirklich helfen wollen. Mhm. Wichtig ist ja wie immer für uns, was können wir tun? Ich habe es gerade erwähnt, unsere Folge über Darmflora. Ich glaube, da haben wir vieles erwähnt, was einfach generell gut ist. Alles andere, würde ich an dieser Stelle sagen, ist auch gar nicht so wichtig. Wenn wir diese Tipps befolgen aus dieser Darmflora-Folge, dann wird unser Darm wie eine Eins stehen, beziehungsweise unsere Darmwand.
Mhm. Was sind denn, Anastasia, so die schlimmsten Dinge, die wir unserer Darmflora antun können? Also was bringt da Chaos ins sonst so gut funktionierende System? Ich würde schon mal einen Begriff direkt reinwerfen. Antibiotika ist wahrscheinlich Katastrophe, oder?
Genau, aber da kann man ja nicht immer was dagegen tun, weil wenn man wirklich eine akute Krankheit hat, dann muss man die ja nehmen, ne? Aber Überraschung, was ganz oben steht, weil es geht hier ganz klar um entzündungsfördernde Nahrungsmittel, die wir nicht wollen. Und ganz oben steht, tada!
Zucker.
Du bist so gut. Du bist so gut. Du hast
es verstanden. Ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch.
Aber
ich habe dich durchschaut.
Du hast mich durchschaut. Es gehören aber auch stark verarbeitete Lebensmittel dazu, weil die begünstigen ungünstige Darmbakterien und damit auch Entzündungen. Ja, gerne nochmal die Folge jetzt in Kombination zu dieser Folge hören über Darmflora, dann seid ihr gut aufgestellt. Dazu gehören auch Transfette. Finden wir in Fastfood, in Backwaren. Alkohol, auch keine gute Idee. Also Menschen, die über Jahre sehr viel Alkohol konsumieren, die müssen ganz viel für ihre Darmflora machen und werden auch eine geschwächte Darmbarriere haben, ja. Ballaststoffreiche Ernährung können wir zu uns nehmen, fördern ja die guten Darmbakterien und die Bildung von einer Fettsäure, die die Darmwand stärkt. Soll ich mal sagen, wie diese Fettsäure heißt? Es ist eigentlich nicht so wichtig, sie heißt Butyrat. Wahrscheinlich sage ich es falsch, aber ist ja egal. Hauptsache wir wissen, wo es drin vorkommt. Vollkornprodukte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Leinsamen. Du weißt, die Folge über unsere Hormone.
Ja, wo ich gesagt habe, 3 geschrotete Leinsamen geröstet ist dein Mittagessen.
Nein, jeden Tag ein Esslöffel Leinsamen. Das heißt, meine Wand steht wie eine 1.
Super.
Probiotika helfen auch unserer Darmflora und somit auch der Wand. Und zwar Joghurt, Kefir, fermentiertes Gemüse. Joghurt geht übrigens auch in Sojajoghurt, also auf pflanzlicher Basis. Dann werden da einfach ein paar Bakterien mit reingepackt, kann die Darmflora positiv beeinflussen. Glutaminreiche Lebensmittel.
Ist es das, Anastasia, was ich hier und da als Nahrungsergänzungsmittel natürlich schon gesehen habe? L-Glutamin?
Richtig, das ist eine Aminosäure. Aha. Und da, wie soll man das beschreiben? Also die Zellen unserer Darmschleimhaut, ja, benutzen das L-Glutamin quasi als Sprit, als Energiequelle. Ja, so kann man sich das vorstellen. Stellen wir uns jetzt ein Auto vor? Nee, egal, lassen wir mal.
Neulich war es der LKW, jetzt ist es ein Auto. Eieiei.
Es gibt natürliche Quellen, die finde ich jetzt alle nicht so spannend, aber es gibt ja Menschen, die wollen Tier konsumieren. Da wäre es dann in der Knochenbrühe. Ugh. Knochenbrühe, hast du schon mal Knochenbrühe getrunken?
Bestimmt.
Ugh. Okay, Fleisch, Fisch, aber auch Eier und Spinat. Merken, L-Glutamin, Aminosäure wollen wir. Dann sollte man ganz individuelle Trigger vermeiden. Also es gibt ja einfach so Sachen wie zum Beispiel Gluten bei Zöliakie. Einfach sich streng dran halten. Unverträglichkeiten, Laktose oder Fructose. Wir haben ja sogar erst gerade über Fruchtzucker gesprochen. Immer bei der Unverträglichkeit seinen Konsum anpassen. Oder bei sowas wie Reizdarm oder generell Entzündungen. Ah, das wäre eigentlich sogar ein Thema für eine ganze Folge. Hast du schon mal was von FODMAPs gehört?
Nee, das sagt mir gar nichts.
Ja, interessant. Das wird bei Reizdarm empfohlen. Das ist eine ganz spezielle Ernährungsweise, wo man Dinge weglassen und Dinge essen sollte. Ich kenne einen jungen Herrn, der hatte jahrelang Beschwerden, immer wieder mit seinem Darm und mit Blähungen und Übelkeit. Und der ist dann zum Arzt gegangen und hat dann gesagt bekommen, hier ist eine Liste von FODMAPs. Und er so, what? Wie bitte? Und dann habe ich mir das damals so vor 10 Jahren schon mal angeschaut. Fand ich spannend, fand ich interessant. Lass uns eine Folge machen über FODMAPs.
Das machen wir.
Okay, gut, dann sage ich das jetzt einfach nur. Wer Reizdarm hat, sollte sich FODMAP-arm ernähren. Und wir sprechen beim nächsten oder übernächsten Mal drüber. So, Lifestyle, ganz klar. Wir erinnern uns aus der Folge zur Darmflora. Wir reduzieren Stress. Wir versuchen es, ja. Chronischer Stress lässt nachweislich die Darmwand durchlässiger werden. Schon wieder interessanter Zusammenhang. Wer kommt denn da drauf?
Ja, aber es ist ja logisch, weil, also wenn wir es uns evolutionär mal betrachten, ich glaube, der Urmensch, wenn der in einer Gefahrensituation war, weil ein Mammut um die Ecke kam und er wegrennen musste, dann hat er Stress gehabt in dem Moment. Und was macht der Darm? Der öffnet die Barrieren, lässt mehr Nährstoffe, mehr Energie in den Körper rein, um mehr Energie zur Verfügung zu stellen. Insofern, wenn wir diesen Dauerstress haben, den wir hier alle unterbewusst erleben, im Job, in der Familie, Straßenlärm, Handys, überall werden wir mit Reizen bombardiert, wir haben diesen Dauerstress, dann macht der Körper vielleicht eben auch diese Darmbarrieren häufiger auf, als es eigentlich muss. Und das ist dann auch ein Thema, was diesen Leaky Gut begünstigt.
Genau, und wenn so ein riesengroßes Tier auf dich zukommt, was machst du dann? Du bleibst stehen und fängst an zu meditieren. Moment mal, Tier, ich muss kurz meditieren und eine Atemübung machen. Das wären jetzt natürlich jetzt auf uns übertragen Maßnahmen, die man machen könnte. Mache ich nicht so gerne. Atemübungen schon, bevor ich irgendwas spreche beruflich. Aber Bewegung, ja, reduziert auch Stress, das mache ich ja täglich. Und ich versuche so viel und so gut wie möglich zu schlafen. Das hilft auch. Regelmäßige Bewegung, immer wieder ein absoluter Gamechanger, auch für unsere Darmflora und Entzündungen. Schlaf wissen wir mittlerweile auch. Was auch ganz wichtig ist, weil viele Leute, die Medikamente gar nicht einnehmen müssen, ja, also wo es wirklich lebensnotwendig ist, die pfeifen sich irgendwann mal hier und da eine Ibu rein. Das höre ich immer wieder mal. Hast du mal eine Ibu? Ich so, nein, hab ich nicht. Komm gefälligst ohne klar. Warum? Das ist nämlich tatsächlich ein Wirkstoff, der die Darmbarriere schädigen kann. Muss man wissen. Also bitte nur nehmen, wenn man wirklich Schmerzen hat, ja, oder eine schmerzhafte Entzündung hat, weil Ibu ist ja auch bei Entzündungen hilfreich. Wir haben es vorhin erwähnt, Antibiotika kann man nicht immer vermeiden, aber wir haben auch die Nahrungsmittel genannt, die das dann wieder aufbauen. Fermentiertes Gemüse, Joghurt, Kefir. So, und jetzt gibt's noch eine kleine Liste zum Abschluss von Nahrungsergänzungsmitteln, denn du hast auch vorhin erwähnt, dass du das L-Glutamin mal hier und da aufgeschnappt hast. Das gibt's ja tatsächlich als Nahrungsergänzungsmittel, ne?
Ja, ja, so habe ich es wahrgenommen auch.
Genau, das kann man einnehmen und auch hier jetzt nochmal mein Tipp, immer in Absprache eines Arztes. Pfeift euch das bitte nicht einfach so rein, ja? Also schaut erstmal, was für Symptome habt ihr? Habt ihr einen Reizdarm oder ist eure Darmwand geschwächt, ja? Dann wäre also L-Glutamin auf jeden Fall eine gute Idee. Falls es der Arzt nicht von selbst vorschlägt, könnt ihr ihn danach fragen. Ich bin mir sicher, dass er dazu was sagen kann. Dann ein Stoff, der ganz wichtig ist für die Zellregeneration, Zink, Omega-3-Fettsäuren, unser Vitamin D, was wir im Winter immer einnehmen, spielt eine große Rolle in der Darmimmunität. Und es gibt tatsächlich auch Präparate, die probiotisch wirken. Ja? Also man muss nicht einen Joghurt essen, man kann auch Präparate nehmen. Ich würde ja immer das natürliche Futtern bevorzugen, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also vor allem nach einer Antibiotika-Behandlung oder auch generell bei Reizdarm. Oh, das war jetzt eine Liste, wa? Aber ui, wichtig, ui, oder?
Toll, ja. Super. Viel gelernt.
Ich habe kein Leaky Gut-Syndrom.
Na, ich hoffentlich auch nicht.
Meine Wand steht wie eine Eins. Aber das kriegt ihr auch hin, denn da geht noch was. Auch bei eurer Darmwand. Bis nächste Woche. Tschüss und bye-bye.
Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Tsomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
Ein All Ears on You Original Podcast.